Con Talk.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Thomas Müller. Heute sprechen wir über ein Thema, das Führung neu definiert. Künstliche Intelligenz. KI verändert schon jetzt Entscheidungsprozesse, Kommunikationskulturen und Managementstrategien, auch in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Gemeinsam mit Professor Dr. David Matusiewicz, einem der führenden Köpfe für digitale Transformation, werfen wir einen Blick auf Chancen, Herausforderungen und praxisnahe Lösungen. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir nun tiefer in die Welt von KI und Leadership eintauchen, werfen wir doch mal einen kurzen Blick auf unseren heutigen Gast. Professor Dr. David Matusiewicz zählt zu den renommiertesten Experten für Digital Health und Innovation im deutschsprachigen Raum. Als Professor, Berater, Speaker, wahrscheinlich hast du noch tausend andere Bezeichnungen, die ich jetzt vergessen habe, zeigt er, wie Technologien wie künstliche Intelligenz und Robotik das Gesundheitswesen und die Wirtschaft verändern. Die Medien nennen ihn nicht umsonst die Stimme der digitalen Gesundheit im Dachraum und jüngst sogar als Spiegel-Bestseller-Autor hier gelistet. Das darf ich schon mal verraten. Herr Professor Matusiewicz, lieber David, was hat dich denn eigentlich angetrieben, dich so intensiv der digitalen Transformation im Gesundheitswesen zu widmen?
Ja, vielen Dank, Thomas, für die nette Anmoderation. Und ich muss sagen, du bist einer der wenigen Menschen, die mir begegnet sind, die meinen Namen sehr gut aussprechen. Also ich habe ja mittlerweile auch noch einen Avatar, der mich bei Vorträgen anmoderiert, weil ich mir das nicht mehr anhören konnte, dass Leute mich mit Matumba-Witz oder wie auch immer ankündigen. Okay. Also von daher erstmal dafür vielen Dank. Ich habe mittlerweile auch ein bisschen reflektiert, warum ich das tue, was ich tue. Und zwar, das wissen die wenigsten nicht, aber ich habe damals auch im Sozialwesen gestartet teilweise. Und zwar musste ich Zivi machen und habe mich bei der Caritas beworben für Essen auf Rädern, so unkreativ, wie man dann eben ist als Schüler. Und bin gelandet in der individuellen Schwerstbehindertenbetreuung. Und zwar habe ich dort meinen Zivildienst fast ein Jahr gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere Zuhörer, Zuschauer den Film Ziemlich beste Freunde gesehen. Und da war ich derjenige, der betreut hat. Exakt die gleichen Szenen. Wir haben eine Partnerin für die Person per Internet gesucht. Die Person war C4 querschnittsgelähmt, hatte einen Motocross-Unfall, hat aber ein Motocross-Rennen veranstaltet als Veranstalter. Also jemand, der geistig mit Ende 30 total fit war, in der Diakonie Behindertenwerkstatt gearbeitet hat als Controller, aber eben körperlich voll behindert war. Und ich habe dann 12 Monate als, ich sag mal, Pflegehilfskraft am Bett morgens mit katetert, dann eben diese Person von Essen, Trinken angereicht. Das war der Ursprung, warum ich mich mit Medizin, Gesundheit beschäftigt habe, also null Ahnung gehabt. Und dann habe ich Management im Gesundheitswesen, nicht weit von hier in Gelsenkirchen, bei Bernd Mühlbauer studiert und habe dann sehr früh meine Passion gefunden für das Thema digitale Medizin, Innovation, weil die Zukunft interessiert mich mehr als Vergangenheit. Und habe dann meine Doktorarbeit über Big Data, also große Datenmengen, geschrieben, war einer der ersten, der auf Basis von 7 Millionen Krankenkassendaten da Analysen gemacht hat. Und dem Thema bin ich bis heute treu geblieben und ich nenne das reziproker Altruismus. Also ich aus reinem Egoismus will ich dieses System einfach den Staub rausblasen und dafür mache ich das jeden Tag.
Reziproker Altruismus. Was meinst du?
Also Altruismus ist ja, ich mache was für andere. Und reziproker heißt, ich mache das eigentlich für mich. Das heißt, ich will als Patient und Angehöriger, wenn ich da hinkomme, in ein paar Jahren muss ich leider öfter ins Gesundheitswesen, nicht das System so vorfinden, wie ich es heute vorfinde, mit Akten, mit langen Wartezeiten. Und deshalb aus purem Egoismus, das hört sich nur besser an, reziproker Altruismus,
hört sich super an.
Ja. Das ist meine intrinsische Motivation.
Ja, sehr gut. Das Wort oder die Wortkreation werde ich jetzt auch in meinen aktiven Wortschatz unter Copyright-Verweis auf dich gerne aufnehmen. Aber nochmal so ein bisschen zurück. Jetzt hast du ja schon erzählt ein bisschen, was du so gemacht hast. Ich habe mir die Frage gestellt, auch in der Vorbereitung auf den Podcast, was hat dich eigentlich geprägt? Weil du hast ja gefühlt eine unendliche Energie. Also immer, wenn ich gucke, wo ist er denn heute schon wieder? Was macht er heute für ein Thema? Also du bist ja eigentlich quasi omnipräsent und überall vorne dabei, auch mit entsprechendem Tiefgang. Und meine These ist, kannst ja mal gucken, ob du dem so zustimmen würdest, dass es da irgendwas Prägendes in deiner Kindheit gab, wo du sagst, Mensch, das will ich zeigen oder beweisen oder mal ganz konkret gefragt, was hat dich denn geprägt?
Ja, das kann ich ganz genau sagen. Das ist vielleicht erst überraschend an der Stelle, weil man, wenn man mich so vielleicht auf sozialen Medien sieht und so weiter, denkt man, ja, da war Erfolg, Karriere und so weiter. Aber tatsächlich, was mich geprägt hat, war Angst. Also mein Vater war jahrelang arbeitslos. Wir hatten teilweise kein Telefon zu Hause, weil es zu teuer war, der Telefonanschluss. Und das mitzuerleben, Arbeitsamt und ich habe für ihn Bewerbung geschrieben damals, weil er kein Deutsch konnte. Ich komme ja ursprünglich aus Oberschlesien. Also ich war mit ihm beim Arzt, also mit meinen Eltern, damals auf der Schreibmaschine habe ich Bewerbungen als 12-Jähriger geschrieben. Und das ist der Ursprung, wenn ich das mal wirklich so psychologisch mal zurücksehe, zu sagen, ich will niemals von irgendeinem Amt, Sozialwesen, alles schon gut, aber ich möchte nie dort als Klient sitzen. Und das ist der Punkt gewesen, warum ich dann vielleicht sogar ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen habe, weil ich glaube, heute brauche ich jetzt keine ganz große Angst mehr haben, dass ich arbeitslos werde, weil irgendeinen Job finde ich mit den ganzen Plaketten, Titeln und so weiter, die ich ja gesammelt habe. Aber das war der Punkt, wo ich nach der Schule einfach der Beste im Studium sein wollte, dann auch am Ende war, dann eine Promotion wollte, weil ich den Doktortitel haben wollte, dann, und es ging immer weiter und eigentlich bis heute, wo ich heute natürlich mehr auch das Leben genieße und nicht mehr jeden Tag Vollgas gebe, aber dennoch sehr vieles mache, weil wenn man das einmal in der DNA hat, gar Spaß zu haben und voranzuscheitern, wie ich immer sage, dann ist man irgendwann so. Wenn man das 10, 20 Jahre macht, dann das, was ich heute mache und einige sagen, du verzettelst dich, und das tue ich auch jeden Tag, ich verzettel mich jeden Tag, aber ich entzettel mich dann wieder und einige machen ja seriell Dinge. Also erst mache ich das, dann das und ich mache 20 Sachen parallel, davon zwei scheitern, aber ich schaffe immer noch 18 mehr als die anderen. Ja. Und das ist vielleicht ein bisschen dann Typsache jetzt geworden, ja.
Okay, sehr spannend. Vielen Dank für den persönlichen Einblick. Das heißt, für dich war schon früh klar, du wolltest was gestalten, also diesen reziproken Altruismus sozusagen auch aufgreifen. Was hat dich denn da so fasziniert an dem Thema Management und Gesundheitswesen, weswegen du die Richtung eingeschlagen hast?
Genau, also ich wollte mich ja erstmal retten in ein, ich sag mal, zumindest ein normales Leben mit auskömmlichen Einkommen. Das war die erste Motivation. Die zweite Motivation war, was Sinnvolles zu tun. Und deshalb gab es bei uns in Gelsenkirchen Buhr, ja, Feld, Kühe und eine Hochschule, Satellitenhochschule. Da gab es verschiedene Schwerpunkte. Ich habe Management, Wirtschaft studiert und dann gab es im Hauptstudium, so hieß das, dann verschiedene Schwerpunkte, unter anderem Handel. Da habe ich mir gedacht, ja, Handel, das macht irgendwie jeder und keiner, ist ja nichts Besonderes. Steuern, oh Gott, bloß nicht. Dann hatten wir Kultur, Freizeit, Medienmanagement. Da habe ich gedacht, ja toll, da sitze ich im Theater, verdiene mal kein Geld. Und eben Gesundheitswesen. Und Gesundheitswesen war, wenn man so will, schon die Orchidee. Das waren so Gruppen von 8 Leuten, die da saßen. Das war damals relativ neu, Management und Gesundheitswesen. Und ich habe damals Bernd Müber öfter mal gefragt, was werde ich denn damit? Der meinte, ja, Krankenhausmanager, was sonst? Aber bin trotzdem diesen Weg gegangen, weil ich dachte, Menschen brauchen immer Gesundheit. Das ist ein Markt, der wird nicht aussterben. Da ist ein Bedarf da und es ist sinnvoll. Und habe diesen Weg eher so auch da wieder blauäugig gemacht. Und dann habe ich festgestellt, hey, so Autos verkaufen, Möbel und so ist alles cool. Aber wenn man sich einmal mit Gesundheit beschäftigt, gibt es einfach gar nichts Wichtigeres. Und dann kann ich jeden Morgen jetzt ein Spiel gucken und weiß, ich tue was Sinnvolles. Und heute Morgen, hast du ja vielleicht mal einen Post gelesen, natürlich, hast ihn ja geliked.
Natürlich.
Ja, war ich ja zum Beispiel im Kinderpalliativzentrum Datteln. Wenn man da rein, raus geht, dann weiß man, wofür man das macht.
Also ich finde das sehr beeindruckend, auch mit welcher, wie soll ich sagen, Breite du aktiv bist, wo du auch sozusagen überall deine Nase sozusagen drin hast. Letztens hatte ich ein Gespräch mit jemand, da sind wir irgendwie auch auf dich gekommen, weil du wieder irgendwas Spannendes gepostet hast bei LinkedIn. Und da hat mich jemand gefragt, Mensch, wie der das wohl schafft. Mhm. Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, ich frage ihn einfach mal, wenn er bei mir im Podcast ist.
Guter Ansatz.
Und ich hätte mal zwei Fragen an dich. Zum einen, weißt du auswendig, wie viele Bücher du jemals geschrieben hast oder in der Summe?
Ja, über 30, so 35 müssten das sein.
Okay, spannend. Und wie sieht eigentlich so ein typischer Tag oder so eine typische Woche bei dir aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Und zwar habe ich keinen Wecker. Das fängt da schon an. Ich bin jetzt nicht so, wie man vielleicht denkt, total durchgetaktet und Kalender und so weiter. Ich versuche, mir die Freiheit heute rauszunehmen, aber ist eigentlich ehrlicherweise seit dem Studium so. Das Studium musste man auch ein bisschen später aufstehen, dass ich eben so ein bisschen Freiheit habe am Tag. Das heißt, ich mache meinen Terminkalender selbst. Ich würde nie wollen, dass irgendeine Sekretärin, Sekretär da irgendwie meinen Alltag bestimmt und mir irgendwelche Termine vollknallt. So, ach, da ist noch eine Lücke, noch ein Termin und so weiter. Das heißt, so ziemlich alles, was ich tue, mache ich selbst, weil ich auch die Hoheit über meine Zeit habe. Das heißt, ich stehe, wie gesagt, morgens irgendwann auf. Aber ist jetzt trotzdem nicht 11 Uhr, sondern je älter man wird, so früher steht man auf, ne, bis man irgendwann nachts schon auf den Briefträger wartet.
Aber oder bist du in diesem 5 Uhr Club?
Nein.
Eher so 7 Uhr,
so also relativ normal. Weil ich bin ja jetzt 40 geworden, beschäftigt man sich jetzt mit Longevity, wie es so schön heißt, und Langlebigkeit. Und Schlaf ist ja wichtig. Deswegen, früher war ich immer so bis kurz nach Mitternacht noch am Tippen und so weiter. Das mache ich jetzt auch nicht mehr so. Bei mir ist 10 Uhr abends Schluss, damit ich so bis 7 Uhr versuche, gut durchzuschlafen, was meistens auch klappt. Und dann stehe ich so ab 7 irgendwann aber gefühlt am besten mit Sonnenstrahlen im Gesicht auf, ohne Wecker. Und das Erste, was ich mache, ist in dem Moment, auf dem Weg zum Badezimmer und Dusche überlege ich mir, was poste ich denn heute? Und unter
echt,
der
das
Dusche.
Ist dein erster?
Ja, das ist mein erster Gedanke. Wenn jetzt nicht irgendwie gerade irgendwie das Nachbarshaus brennt oder irgendwas dazwischen gekommen ist, aber das ist so der normale Tag. Das heißt, ich gehe dann, putze mir die Zähne, dusche und in dem Moment überlege ich mir, also da plane ich auch nichts vorher, weil ich will mir ja die Freiheit lassen, dass ich tagaktuell auch Dinge rausbringe, die mir dann wichtig sind in dem Moment und nicht in zwei Wochen kommt das Thema und das Thema. Also ich mache das wie
gesagt. Aber Moment, das heißt, du wachst morgens auf, du guckst jetzt nicht irgendwie, nimmst nicht dein Handy in der Hand, guckst, was ist so aktuell.
Nee.
Sondern du hast dann quasi, du überlegst dir morgens, was willst du posten auf Basis dessen, was du nachts verarbeitet hast und vielleicht am Tag vorher gelesen hast. So kann man sich das vorstellen.
Genau. Oder mal mit hatte, wo ich mir das gespeichert habe, das ist eine tolle Geschichte oder so. Und dann reift das so in meinem Kopf, aber manchmal ist es auch am Tag vorher und das reift dann während meines Badezimmer fertigmachen Zeit, reift dieser Beitrag so in meinem Kopf so. Und ich bin ja schon mit jemand, der über 30 Bücher rausgebracht hat und über 100 Publikationen und super viel geschrieben hat. Ich habe ja auch sogar mal als Ghostwriter gearbeitet früher. Also ich kann sehr gut, glaube ich.
Auch noch.
Ja, brauchte Geld damals und habe für andere Arbeiten geschrieben. Aber ich kann, glaube ich, sehr gut Dinge strukturieren, auf den Punkt ausdrücken. So. Und das geht dann in meinem Kopf, sodass ich dann, wenn ich fertig bin, geschminkt und so, vom Rechner sitze, dann nicht mehr ellenlang brauche, sondern dann kommt das nur noch runtergeschrieben. Einmal bei DeepL lektoriert, das mache ich seit neuestem, KI, ne?
Ja,
weil
okay.
Ich habe immer 1000 Rechtschreibfehler, weil eben so schnell und so. So, und dann nur ein passendes Bild, meistens von mir selbst, weil das immer ein bisschen Algorithmus funktioniert, und raus damit. Und die ersten paar Minuten bin ich dann auch kommentieren, weil man muss den so ein bisschen begleiten, den Post, damit das eben seine Reichweite hat. Und dann lasse ich es laufen und meistens funktioniert das genauso gut. Und das schätzen die Leute tatsächlich auch, weil es authentisch ist. Ich rede Klartext, ich kritisiere mal, wie zum Beispiel letztes Mal mein Post zum MDK oder zum MD, wo ich auch mal singe, sage, ey, kann man den Dinge auch hinterfragen? Und das schätzen die Leute dann, dass ich mir dann, wie gesagt, einfach erlaube zu sagen, was ich denke. Manchmal gehe ich auch so ein bisschen drüber, dann lernt man draus, aber meistens klappt das einigermaßen.
Und dann, wie geht der Tag weiter?
So, ja, stimmt, dann ist der Tag noch nicht zu Ende. Also dann,
ein Post am Tag reicht.
Genau. Dann setze ich mich auf die Terrasse. Nein, dann geht der Tag weiter, indem ich ganz unterschiedliche Anknüpfungspunkte habe, weil ich bin ja Multijobber seit vielen Jahren. Ich habe mit Frank Thelen mal darüber gestritten, ob Teilzeit-Selbstständigkeit gut ist oder nicht, wo er gesagt hat, du musst eine Sache machen und dafür richtig. Aber er selber macht ja auch tausende Sachen parallel. Genauso ist es bei mir auch. Ich bin ja Hochschullehrer, Professor, ich bin Gründer, ich moderiere oder hält Vorträge oder Podcasts. Also jeder Tag fängt dann irgendwie anders an, wie so ein Y-Modell. Der startet mit meinem LinkedIn-Thema und dann geht das breit weiter. Und dann habe ich zum Beispiel um 8.30 Uhr oft Vorlesung. Dann sitzen Studenten, entweder physisch oder vor Ort in Essen, Düsseldorf, und wir haben dann bis 12 Uhr Vorlesung. Oder ich rede als Beirat mit irgendwelchen Startups, die gerade das Gesundheitswesen revolutionieren wollen mit der neuen Plattform für. Ich meine, vorher war es irgendwie das Amazon, dann war es Tinder, dann war es zwischendurch irgendwas anderes. Und heute ist OnlyFans für Seriöse, das ist so die neuesten Geschäfte, wo eine Hebamme ihren Content verkauft. Du kannst die Hebamme abonnieren und so. Du kannst auch Thomas Müller dann dich als Personal Brand auf so einer Plattform hinstellen und sagen, für 5 Euro gibt es die neuesten Sozialtipps und man gibt One-to-One-Coaching mit mir für 199 Black Week. Also solche Portale kommen jetzt immer mehr, auch sehr spannend. Also dann kommt immer anders, deshalb ist das super schwierig, das so in Worte zu fassen, aber eine Mischung aus Vorlesung, Calls mit irgendwelchen Startups, Unternehmen, meine eigenen Projekte, Bücher, die ich dann kuratiere und zwischendurch auch mal eine Stunde gar nichts oder auch mal einen halben Tag gar nichts, ne? Weil ich dann sage, jetzt brauche ich wieder kreative Zeit zum Nachdenken, aber manchmal dann auch um 18 Uhr Vorlesung wieder bis 21.15 Uhr, also schon lange, bis ich zu Hause bis nach 22 Uhr. Ja, und zwischendurch ein bisschen Privates und dann reicht das dann. Aber es ist manchmal so, dass ich wirklich dann so liege, aber total zugeknallt mit ganz vielen neuen Menschen. Ich war zum Beispiel letzte Woche komplett auf Messen. Montag Demeer bis Mittwoch, dann FIBO-Messe mit Ingo Froböse, dort eben über Fitness gesprochen. Dann war ich in Münster auf der Data Unplugged, da wieder Messe und so weiter, zwischendurch noch woanders. Also es ist dann manchmal sehr, sehr kompakt, aber ich versuche auch oft den Stecker zu ziehen und das ist das Schöne, weil ich den Kalender ja selber habe, wie ich sagte, dass ich mal einen Termin nur habe am Tag und den dann absage und sage, wir verschieben den und dann mal den ganzen Tag nichts tue und alle denken, der ist jetzt wieder irgendwo unterwegs, aber dadurch, dass man viele Jobs hat, denken ja alle, ich bin woanders gerade und ich bin einfach zu Hause auf meiner Terrasse.
Okay, eine Challenge ist das Thema KI für viele im Management in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Ich hatte letztens ein Gespräch mit mehreren Vorständen, die gesagt haben, Herr Müller, ganz ehrlich, die Welt dreht sich da gefühlt so schnell. Wir haben überhaupt keinen Überblick, was jetzt eigentlich so State of the Art ist, was man denn so wissen muss im Management. getreu dem Motto, der Schreibtisch liegt ja jetzt auch schon voll, jetzt soll ich mich dann auch noch mit KI zusätzlich quasi beschäftigen. Kannst du uns mal so einen Überblick geben, was kann denn KI schon fürs Management von Gesundheits- und Sozialunternehmen leisten?
Ja, und das ist genau dieses, wir hatten ja gerade auch im Vorgespräch über Cartoons gesprochen und es gibt so ein schönes Cartoon, ich weiß nicht, von wem das ist, da sind so Neandertaler, die ziehen einen Wagen mit eckigen Rädern und dann steht da drüber, wir haben keine Zeit anzuhalten, um die Räder wieder rund zu kloppen. Ne? Genau das ist das Problem, der Schreibtisch ist voll, man hat viel zu tun und man gönnt sich nicht dieses kurz anhalten, mal reflektieren, was da von diesen ganzen Zetteln kann ich mal einfach in die Tonne schmeißen, um Zeit zu haben für wichtigere Dinge, die mich dann effizienter machen. Also man hustelt dann weiter und macht, ich habe ja selber in der Krankenkasse 7 Jahre gearbeitet, ich kenne ja die Joe Fixe, die 2 Stunden gehen, die total unsinnig sind. Wie oft verbringen wir in sinnlose Zeit mit langen Meetings, wo jeder sich einfach nur rechtfertigt, was er letzte Woche gemacht hat, was er nicht geschafft hat, weil Udo oder Uwe krank waren. So. Und wenn man das mal wirklich mal hinterfragen würde, hätten wir schon mal ein paar Stunden gespart, jede Woche, vielleicht sogar jeden Tag. Und dann zu überlegen, was kann ich denn tun? So, und jetzt die Frage zu machen, was kann ich tun? Also, ich hatte vor kurzem mal einen Workshop mit Geschäftsführern von alten Pflegeheimen. Das waren so 60 Leute und da ging es die ganze Zeit nur darum, kein Geld da, alles ist schlimm geworden, keine Mitarbeiter, unsere Unterlagen sind 40 Seiten Arbeitsvertrag, ganz schlimm alles. Und da war einer, nur ein einziger, der war so 65 dabei, der gesagt hat, ich habe keine Mitarbeiter mehr, mein bester Mitarbeiter ist ChatGPT. Und hat sich ein ChatGPT-Mitarbeiter gebaut, selber, als 65er, indem er, also was viele nicht wissen, man kann ja mit ChatGPT richtig lange chatten. Man kann nicht nur ein Prompt und dann antworten und wieder neu, sondern man kann in einem Dialog mit der KI diese KI so anlernen, dass die KI dann irgendwann die Rolle eines Mitarbeiters in einer Sozialgesellschaft übernimmt und dann gezielt meine Aufgaben übernimmt. Und er baut sich so zum Beispiel seine Prozesse auf, restrukturiert Prozesse, hat dann als nächstes Arbeitsvertrag von 40 Seiten auf 2 Seiten runtergekürzt, wo nichts gefehlt hat, weil da so viele Redundanzen drin waren. Und hat dann ganz viele Beispiele, die er täglich macht. Und das fand ich sehr beeindruckend. Habe ich übrigens auch einen LinkedIn-Beitrag zugeschrieben, natürlich.
Natürlich.
Also das sind so Leute, die mich inspirieren. Und zwar, die selber mal ausprobieren. Und ich würde anfangen mit dem Reisekostenantrag. Mit solchen Dingen da eine KI einsetzen. Weil das ist für alle irgendwie kein Hurra-Moment, irgendwelche Reisekostendinger. Wenn ich da eine KI einsetze, das versteht auch sowohl Vorstand als auch Mitarbeiter. Oder wie zuletzt mit diesen Actionfiguren, dass man so ein bisschen visualisiert. Also ich kann heute durch ganz viele Dinge, die außerhalb meines Sweet Spots, meines eigentlichen Kerngeschäfts sind, diese Verwaltung, Administration durch Automation, halt super viel machen. Ich habe auch eine witzige Anekdote, vor kurzem einen Geschäftsführer eines Krankenhauses kennengelernt, der hat auf einer großen Veranstaltung ganz stolz erzählt, wie die über mehrere Wochen ein neues Leitbild, ne, wie man das so im BWL kennt, Leitbild, partizipatorisch mit allen Mitarbeitern entwickelt. So, nach mehreren Wochen war er nicht zufrieden mit dem Ergebnis und hat das in ChatGPT reingemacht. Und das, was dann rauskam, nach wenigen Sekunden, hat er dann genommen. Also, was lernen wir daraus? Mehrere Wochen ist zwar super fürs Teamgefühl, aber vielleicht hätte die KI am Anfang einen ersten Entwurf gemacht und dann hätten alle ihren Senf dazu gegeben. Innerhalb von wenigen Stunden wäre auch ein tolles partizipatives Leitbild entstanden. Was ich sagen will, ist, bevor wir darüber diskutieren, dass wir total die komplizierten Dinge machen, können wir erstmal vielleicht kleinste Dinge anpassen, damit experimentieren, Freude, Spaß haben und punktuell einsetzen. Und ich sag mal so, ich musste keine meiner Studenten ChatGPT erklären. Das haben die alle selber ausgemacht. Warum? Weil die ja heute natürlich, wir sind eine KI-friendly Hochschule, damit arbeiten und das ihr Leben als Student, Seminararbeiten und so weiter, ne, einfacher macht. Und genauso muss es eigentlich in einer Sozialorganisation auch sein. Eigentlich müssten die, wenn die gute Geschäftsführer wären, doch selber auf die Idee kommen, hey, wie kann ich meinen Job besser machen?
Wenn du mal so einen Blick in die Glaskugel wirfst, also KI im Management der Branche, also wo steht denn das Management in 5 oder in 10 Jahren vor dem Hintergrund der rasanten KI-Entwicklung? Also in welchen Leadership-Bereichen erwartest du da besondere Entwicklungen? Personalmanagement, Strategie, Kommunikation? Du hast gerade gesagt, wie so eine Art Sparringspartner aufzubauen bei ChatGPT. Also was ist da so deine Zukunftsvision oder dein Zukunftsbild, wohin die Reise gehen könnte?
Also ich bin ja selber BWLer vom Hause aus, kenne ich, glaube ich, und doziere das ja seit 40 Semestern. Deshalb kenne ich BWL, erstes Semester bis letztes Semester, die ganze Wertschöpfungskette, die ganzen Themen, die ganzen Management-Ebenen und würde einfach sagen, überall. Und zwar von Anfang bis Ende, überall müssen zum Beispiel Protokolle geschrieben werden. Heute noch Chefärzte oder auch Manager in Sozialorganisationen, die schreiben dann mit einem Diktiergerät Protokolle und die Sekretärin, der Sekretär tippt das ab. Ja, das ist heute noch, weiß ich, in vielen Gängen Praxis. Also ich kann in allen Prozessen was tun, vom Personal, Finanz, Controlling, Marketing, in all diesen Bereichen, Prozess, Projektmanagement sowieso. Und es gibt eine schöne Oxford-Studie, 2013 kam die raus, über 50% der Jobs wird es in den nächsten 15 Jahren nicht mehr geben. Und da sich natürlich Verwaltung als eines der ersten Bereiche, ich meine den Chirurgen oder den Dachdecker, den wird es noch relativ lange geben, aber das, was ich heute im Management mache, kann ich zum größten Teil automatisieren. Das soll jetzt keinem Angst machen, weil wir sowieso keine Fachkräfte haben. Und die Zeit, die ich dann habe, ich nenne das Quality Time, werde ich einfach für sinnvolle, strategische, kreative Prozesse nutzen. Und das wird mir das Leben einfacher machen. Und deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass ich ganz, ganz viele Aufgaben nicht mehr machen muss und dadurch eben ganz andere Aufgaben machen werde. Viel im Bereich Psychologie, in Kreativität umgehe und wir nennen das ja Future Skills in verschiedenen Bereichen, weil was die KI nicht kann, ist der Stack of Genius. Der kreative Funke, Geschäftsmodelle weiterentwickeln und. Und das ist erstmal für mich toll, weil ich sag mal so, ich arbeite gerne vielleicht in Zukunft nur noch 3 Tage die Woche und habe dann 2 Tage Zeit, irgendwie, weiß nicht, Pflege, Familie, private Dinge zu machen. Aber die Zeit, die wir dann haben, werden wir intensiv nutzen. Und ich glaube, es wird einfach massive Änderungen geben. Und gerade so, wenn ich zum Beispiel Beratungsbranche sehe, die Beratungsbranche aus meiner Sicht jetzt noch den Vorteil, dass die Kunden so starr sind, dass die noch nicht verstehen, was sie alles mit KI machen können. Und das wird Jahre dauern, bis die schnallen, das, was heute Beratung macht, können wir auch viel heute mit KI machen. Und die Beratung wird sich auch wieder neu erfinden. Ich glaube, mit ein paar Jahren Time-Lag in der sozialen Gesundheitsbranche werden wir einfach sehen, dass es einfach besser, schneller, effizienter und vor allem effektiver wird.
Letztens hatte ich einen Artikel gelesen, da hat jemand das so dargestellt nach dem Motto, was wäre eigentlich, wenn die Führungskraft kein Mensch wäre, sondern eine KI? Ja? Und am Anfang wurden dann positive Attribute genannt und am Ende wurden aber auch negative Attribute genannt, nach dem Motto, die Führungskraft vergisst nichts, die hat kein Mitgefühl sozusagen, die macht das rein datenorientiert, die lässt dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin nichts durchgehen und. Und dann wurde sozusagen als Conclusio genannt, naja, am besten wird es wohl sein, wenn Mensch und KI irgendwie Hand in Hand miteinander umgehen, so ein bisschen als Zukunftsvision. Was ist denn so deine Idee, welche Rolle spielt denn KI im Management? Also hältst du es für möglich, dass KI irgendwann mal eine Vorgesetztenfunktion für einen Geschäftsführer wahrnimmt?
Ja, gute Frage. Und mein vorletztes Buch heißt Künstliche Empathie, wenn Maschinen Gefühle zeigen. Und da zitieren wir mehrere Studien. Und das ist genau das Gleiche, wie du das gerade gesagt hast. Weil bei dieser Erhebung, die du gesagt hast, ich würde mal behaupten, die meisten, die da geantwortet haben, hatten noch nie eine KI als Geschäftsführer. Und damit ist es reines Bauchgefühl, was da kommt. Und das ist immer verzerrt. Und da im ersten Moment denkt man, ist irgendwie komisch, irgendeine Maschine, die mich beurteilt. Und kommen natürlich viele negative Aspekte. Aber wenn man das mal empirisch untersuchen würde, das könnte man ja durchaus machen, ich bin ja am Ende des Tages nicht Influencer, sondern Wissenschaftler, könnte man ja sehr schnell eine Interventionskontrollgruppe machen. Interventionsgruppe würde man zum Beispiel ein Chatbot haben. Der eine Chatbot wäre ein Mensch als Geschäftsführer oder mehrere Menschen und das andere wäre eine KI. Und dann würde man Personalgespräche führen mit einem Chatbot und wüsste aber nicht als Mitarbeiter, welcher Chatbot ist ein Mensch dahinter, der live mit mir chattet und welcher ist eine KI. Und dann wäre ich auf die Ergebnisse gespannt, weil es gibt eine Studie, die auch durch die Medien ging, 2013 im Bereich Medizin, wo Ärzte gechattet haben, Patienten und eine KI. Und da kam tatsächlich raus, dass die KI von den Patienten nicht nur fachlich besser, sondern auch empathischer eingeschätzt wurde. Und deshalb mit unserem Buch Künstliche Empathie haben wir gezeigt, dass eben auch Maschinen empathisch programmiert werden können. Und die hat unendlich Zeit, die KI. Die ist nicht genervt, wenn der Mitarbeiter 10-mal die gleiche Frage stellt. Also ich halte das einfach für einen Mythos, dass Menschen immer empathisch sind, weil wir denken, jeder Mensch ist empathisch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe...
Ich bin immer empathisch.
Natürlich. Aber ich kenne in meinem Umfeld Menschen, die sind, sagen wir mal, normal verteilt empathisch. Es gibt welche, die sind links davon weniger und welche sind überempathisch. Aber auch nicht jeder Mensch, nicht jeder Geschäftsführer ist empathisch, weil er Stress hat, weil seine Ehefrau ihn verlassen hat, weil er gerade irgendwelche anderen Probleme hat. Also tun wir nicht so, dass der Mensch immer die warme Hand ausstreckt und die Maschine immer das kalte, böse Ding ist, das irgendwie meine Daten klauen will. Und wenn wir das mal wirklich gegeneinander halten, glaube ich, aber trotzdem komme ich auf das gleiche Ergebnis, wie du gesagt hast. Hybrid ist die Lösung, Mensch-Maschine, wie in so einem Zentraum-Modell, griechische Mythologie. Der Geschäftsführer mit der KI ist der bessere als der ohne KI.
Genau, weil zwischenzeitlich hätte ich jetzt bei deiner Rede den Eindruck gewinnen können, dass die Zukunft nach deinem Dafürhalten so aussieht, dass irgendwann quasi die KI eigentlich die Management-Ebene abbildet und dann eher so Kreativprozesse und dergleichen vielleicht eher beim Humanoiden sozusagen verbleiben. Aber am Ende hast du es nochmal relativiert, also eher Hand in Hand gehend.
Ja, wenn wir ehrlich sind, wir hatten ähnliche Diskussionen bei Online-Banking damals, nur noch irgendwie automatisiert. Ich will auch meinen Sparkassenberater sehen, der mit seiner Pyramide vor mir sitzt und mir die Riester-Rente verkauft. Wo bleibt denn das Menschliche? Und ich bin froh, dass ich meine Online-Überweisung machen kann. Ich weiß nicht, wie es du ist. Ich habe auch nicht jede Nacht schlafe ich ja gut, habe ich gesagt, und habe nicht Angst, dass mein Geld weg ist. Und es wird einfach dann Aufgaben geben, die man nicht machen muss. Diese, ich sag mal, ganze Bürokratie, diese ganzen Zahlungsflüsse und so, die Backoffice, die werden noch stärker da sein. Aber am Ende, wenn wir zum Beispiel einen Vertrag schließen, eine Firma übernehmen, als Geschäftsführer eben in diesen strategischen Themen sind, da will ich doch heute noch face-to-face sitzen, in einem Raum, bei wichtigen strategischen Entscheidungen. Ich will da noch nicht mal über Zoom sprechen, wenn wir ehrlich sind, weil da zählt die Millisekunde, die ich dann eben ins Gesicht schauen will, Vertrauen aufbauen will. Und genauso ist es bei Diagnosen im Medizinbereich. Die onkologische, die schwerwiegende Diagnose, die will ich nie von einer Maschine hören. Deshalb glaube ich, es gibt am Ende einen Kernbereich, der einen Geschäftsführer ausmacht. Im Zweifel ist es das Menschliche dann auch, das Vertrauensthema, das bleibt und wird auch bleiben, aber es ist wie so ein starkes Schwert oder starker Stift, um mal in der Management-Bild zu bleiben, einfach ein Instrument wie der Computer, wie das Internet, das eben hilft, ein besserer Geschäftsführer zu sein.
Du hast vorhin das Wort Future Skills in den Mund genommen. Was ist denn so der Kern von diesen Future Skills, von denen du sagst, Mensch, da sollte man eigentlich jetzt als angehender oder bestehender Geschäftsführer rein investieren, um quasi auch morgen und übermorgen noch eine gute Geschäftsführungsfigur abzugeben?
Ja, und das Spannende ist, das wissen viele nicht, diese ganze Managementlehre und auch Leadership, das kommt ja aus dem Militärischen. Früher hieß es ja Führer und Geführte, das ist jetzt heute politisch alles nicht mehr so genannt, aus guten Gründen, aber ich glaube, wenn wir uns das so ein bisschen zurückschauen, wo kommt das her, Strategie, Ziele und so, ne? Das ist ja so ein bisschen dieses Planerische, eine Übersicht behalten, strategisch vorzugehen, und das kann auch generative KI nicht. Sie kann zwar Dinge zusammenpuzzeln zu etwas Neuem, die mehr oder weniger Sinn machen, aber Dinge, Steve Jobs sagt ja früher, connecting the dots, diese Landkarte zu haben, zu überlegen, wie bringe ich Dinge zusammen, dass sie einen Nutzen stiften, die sinnvoll sind. Das ist eben für mich die Managementkompetenz am Ende von einem guten Geschäftsführer. Einmal sozusagen die Übersicht zu behalten, die richtigen Entscheidungen auf Basis von richtigen Informationen zu treffen. Und das ist, da ist KI auch anfällig, weil KI natürlich, weiß ich nicht, ist es true or false? Ist es deepfake oder noch echt und so weiter? Das kann der Mensch intuitiv besser. Und das andere ist, so eine Art Role Model, wie es so schön heute da ist, eine Vorbildfunktion sein für die Mitarbeiter, weil sie werden nicht am Ende Pepper oder irgendwie eine Alexa als Vorbild sehen, aber schon jemanden, und das ist auch Faktor Mensch, den sie da irgendwie als Leitfigur sehen, als Galionsfigur, denen sie vertrauen, wo sie eben auch aufsehen, und da sehe ich die Skills des Geschäftsführers, dass man da eben vorangeht und die Leute begeistert, mitnimmt, weil sonst ist das alles sowieso zum Scheitern verurteilt. Und heute, finde ich, ist oft nicht der Fall, dass ich eben sage, mein Geschäftsführer in einer Organisation, im Krankenhaus oder sonst wo, wo ich unterwegs bin, ist mein Vorbild. Das höre ich eher selten, muss ich sagen. Ich glaube, da ist noch ein Riesengap zwischen, ich brauche doch einen Geschäftsführer, der innovativ mit den Themen umgeht, der auch mal auf LinkedIn auch ein Video macht, ganz menschlich, der sich auch mal zeigt, der auch einfühlsam ist. Und wenn ich da als Geschäftsführer heute sage, ach nee, ich traue mich nicht, da irgendwas zu posten, ich bin da lieber verschlossen, ich lasse nicht sozusagen diese menschliche Emotion raus, das ist, gehört sich nicht. Das wird in Zukunft, glaube ich, schon immer wichtiger. Das ist ein Skill von mir, ein Vorbild zu sein und auch in dieser digitalen Welt sichtbar zu sein und eine Stimme zu haben, damit ich weiß, meine Gefolgschaft, meine Mitarbeiter, wie ich die mitnehme.
Das heißt, das Thema Zukunft im Leadership würde für dich vor allem das Thema Persönlichkeit ausmachen mit Ecken und Kanten. Habe ich dich da richtig verstanden?
Genau, also es kommt darauf an, ob ich sozusagen Boss oder Leader bin. Der Boss, der befiehlt, der sagt, geh da lang, du machst das so. Und ein Leader ist eher jemand, der von hinten unterstützt und die Mitarbeiter laufen lässt und eher als Sparring-Partner gesehen. Und das hat was mit Psychological Safety zu tun, mit Führungskultur, dass die Leute auch selber zum Beispiel mit KI experimentieren. Das ist zum Beispiel ein ganz großes Thema jetzt gerade. Ich glaube, 10%, wenn ich jetzt den ganzen Beratungen traue, arbeiten heute im Unternehmen mit KI. 10%, weil wir manchmal denken, heute doch jeder. Nein. ein kleiner Teil. Warum? Weil viele Unternehmen auch den Mitarbeitern untersagen, KI zu nutzen, damit zu experimentieren, wegen Haftung, ne, Daten, zum Beispiel Personal, oh Gott, Mitarbeiter, Beurteilungsgespräch. Ich kann auch mit Dagobert Dax ein Gespräch da irgendwie prompten und dann am Ende Thomas Müller reinschreiben und so. Ne? Also ich kann entweder von der Kultur sagen, probiert doch mal aus.
Das finde ich übrigens klasse, dass ihr mich mit Dagobert Dax vergleicht. Ja, ne? Finde ich super.
Ich kann doch sagen, entweder probiert aus und gute Dinge übernehmen wir oder sagen, nein, dürfen wir nicht. Und da fängt schon an. Und ich arbeite zum Beispiel lieber als Mitarbeiter in einem Unternehmen, das ausprobiert, wo ich auch selber Ideen mit voranbringe und ein bisschen ausprobieren kann, als in einem Unternehmen, wo der Boss sagt, nein. Also ich will keinen Boss haben, ich will einen Leader haben. Und viele, die haben nie gelernt, Leader zu sein. Die haben im BWL-Buch oder im Seminar, noch nicht mal im BWL-Buch, viele haben sozusagen über Betriebszugehörigkeit sind sie irgendwann Leader geworden. Also das heißt fachlich gut, aber niemals gelernt, wie sie digital kommunizieren, wie sie in der heutigen Welt diese ganzen Dinge machen. Das haben sie nie gelernt und deshalb können sie es auch nicht. Und das darf man ihnen auch nicht vorwerfen. Aber deshalb ist so ein bisschen lebenslanges Lernen das Thema, was auch bei uns in der Hochschule ist. Und lebenslanges Lernen hört sich ein bisschen wie Haftstrafe an. Aber ich erwarte von einem Leader heute, dass er auf YouTube sich mal auch Dinge anschaut, dass er auch mal in TikTok reinguckt, was passiert da überhaupt, um die jungen Generation Z-Mitarbeiter mal zu verstehen, was die sich da irgendwie reinziehen.
Ja.
Und ich fürchte, das machen die wenigsten.
Ja. Kann oder wie kann KI denn nach deiner Meinung helfen, Leader zu werden oder noch besser im Leadership zu werden?
Also ich könnte mir zum Beispiel einen KI-Personal-Coach bauen, der mich challenged, mit dem ich chatte, mit dem ich jeden Tag 5 Minuten Übungen mache und kann ihm sagen, pass auf, liebe KI, du bist jetzt Steve Jobs und ich bin der Mitarbeiter und machen wir ein Rollenspiel. Ne? Und Steve Jobs interviewt mich jetzt. So. Und so kann ich mit KI wunderbar Dinge trainieren. Ich kann Dinge visualisieren, ich kann für Folien irgendwelche tollen Vorträge machen. Also ich kann mit KI im Dialog mir sozusagen an meinen Skills arbeiten. Und das ist auch toll, weil das ist erstens günstiger als irgendein Personal Trainer, Berater oder Executive Search Leute. Die sind ja alle super teuer. Früher hat man ja 1000 Euro.
Aber auch super gut.
Aber auch super gut, wie ihr das sowieso macht. Aber ich habe ja 1000 Euro ausgegeben für Psychogramme von mir, wo in der Mitte so eine Linie war, mal links, mal rechts.
Hast du gemacht, ja?
Natürlich. Habe ich alles gemacht. Und das war super, weil das hat mir auch geholfen, weil so ein bisschen auch, wie werde ich wahrgenommen? Bei mir zum Beispiel, ich bin relativ dominant und so. Und das verunsichert dann vielleicht die Mitarbeiter, wenn ich dann sage, jetzt heute 3 neue Aufgaben und so, ne, dass ich immer so voranrenne und dann verliere ich ein paar. Das war mir so gar nicht bewusst. Also finde ich auch gut. Aber ich kann auch Dinge noch additiv, komplementär dann nutzen, indem ich in Chat-Situationen heute mit der KI, mit allen möglichen anderen Führungskräften spreche oder mich selbst evaluiere, bewerten lasse in verschiedenen Szenarien. Bis hin, dass ich später natürlich VR nutzen kann, das Ganze auch nochmal dreidimensional. Aber ich finde das erstmal toll. Ich würde da, glaube ich, auch nochmal mehr ins Training gehen mit mir selbst.
Jetzt hatten wir zu Beginn ja ein bisschen auch deine biografische Prägung gehört. Welche Tipps hast du denn für Leadership oder für Leadership der Zukunft auch ein bisschen abgeleitet oder resultierend aus deinen biografischen Erfahrungen?
Ja, habe ich ein ganz klares Bild, weil in diesem Buch Future Skills haben wir das zum Beispiel aufgeholt, in New Work Skills, also die ganze neue Welt, dezentrale Führung, ich arbeite von zu Hause aus. Das sind eben Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Wie funktioniert das denn? Stichwort, wie gesagt, New Work oder Arbeit 4.0 oder wie auch immer das aktuelle Buzzword da heißt. Also wie arbeite ich in diesem neuen Kontext von digitaler Welt? So. Und dann habe ich die Digital Skills. Das ist ja das, worüber wir auch schon gesprochen haben. Welche neuen Technologien gibt es, wie KI, Robotik, Virtual Reality, Cloud und all diese Technologien, ich muss mich damit ja auch ein bisschen beschäftigen. Das heißt, also wie du schon merkst, ich bin ja sehr breit interessiert, aber diese Neugier zu haben, so kann man es vielleicht zusammenfassen, zu dieser Bubble New Work, aber auch Digital Skills, da mal auszuprobieren, im Privaten, wie auch immer, oder sich zumindest mal anzuschauen oder ein paar YouTube-Videos darüber zu schauen, das hilft, glaube ich, am Zahn der Zeit zu sein und dann kriegt man automatisch Inspiration und auch im Austausch mit anderen. Deshalb finde ich ja so Netzwerkformate, wie ihr das ja macht, wo ich auch mal einen Vortrag halten durfte, so spannend, weil man dann mit anderen Gleichgesinnten, man spricht ja von Peer-to-Peer, sich austauschen kann. Was machst du so? Was hat dir geholfen? Und dann kommt man eben auf Ideen und das hilft, glaube ich, sehr stark. Lesen, ja. Schauen, sprechen.
Jetzt habe ich ja ganz interessiert wahrgenommen und herzlichen Glückwunsch schon mal dafür, dass du ja mit Jochen Werner gemeinsam Spiegel-Bestseller-Autor bist. Der Kühlschrank, der dich auf Diät setzt. Lustige Geschichten zu deinem Alltag mit künstlicher Intelligenz. Und zu unserem Thema Leadership habe ich mich in der Vorbereitung so gefragt, also wenn der Kühlschrank doch acht so schlau und smart ist, kann eigentlich auch Ein Kühlschrank, ein Leader sein?
Ja, und tatsächlich nicht umsonst ist das Kühlschrank Kühlbert auf dem Cover. Der ist sozusagen in dem Haushalt der Familie Gastzugang. So heißt die Familie. Das sind echte Menschen, die mit Haushaltsrobotern und unter einem Dach wohnen. Das ist die Geschichte. Und er ist unter den Robotern die Führungskraft. Weil er ist der Dominante, der eben morgens schon sagt, nee, heute keine Milch mehr. Denk an deine Cholesterin und deine Krankenkasse und so weiter. Und auch die anderen so ein bisschen schachelt. Zum Beispiel streitet sich Backofen Backbernd mit Mikrowelle Max, weil der Backofen neuerdings ja auch Mikrowellenfunktion hat. Und Mikrowelle Max ist dann der Mitarbeiter, der denkt, verdammt, ich werde hier bald ersetzt durch den Backofen. Und diese ganz normalen Dinge, Struggles, Faktor Mensch, auch da wieder Macht und wer hat welche Aufgaben und wer ist wichtiger und so weiter, wer darf nicht übergangen werden. Das haben die Roboter auch in der Hierarchie des Haushaltes von Schlafzimmer, Badezimmer, Küche und so weiter. Und Kühlbert ist die Schaltzentrale, wo alles die neuesten Gerüchte der Mitarbeiter, Roboter da hinkommen, wer gerade kaputt ist, wer gerade irgendwie wieder Krankenschein hat, das kommt alles bei ihm an und er managt das eben, dass er eben auf seine Art und Weise die anderen Roboter so ein bisschen anführt, aber auch ein Ohr hat, wenn ein Roboter irgendwie sich gerade benachteiligt fühlt, weil die Menschen da irgendwie die anderen neuen Roboter irgendwie cooler finden als die alten Roboter. Also ähnliche Situation.
Würdest du denn gerne in so einem Haushalt leben wollen?
Tue ich schon, deshalb gibt es ja dieses Buch. Und zwar ist dieses Buch gedanklich meine eigene Küche, die ich mir damals vorgestellt habe. Und ich habe zum Beispiel angefangen mit einem Saug- und Wischroboter zu Hause, der wischt und saugt, was er auch tun soll. Und manchmal eben verschluckt er auch eine Socke oder so. Aber alles in allem freue ich mich, sonst könnte ich jetzt heute nicht sitzen, sondern würde jetzt hier vielleicht den Flur putzen gerade. Im Garten das Gleiche, der Mähroboter. Dann habe ich zu Hause eine digitale Katze mit Schwanz aus Japan, schon vor vielen Jahren gekauft. Das ist ein Kissen, das so randommäßig den Schwanz bewegt. So eine, ich habe nämlich keine Zeit für echte Katzen, Hunde, weil ich ja dauernd irgendwie Podcasts halte, unterwegs bin. Aber die Katze, die ist auch eine Katze, die und einen intelligenten Hamster neuerdings, der auch, wenn er nicht gestreichelt wird, dann bockt. Also von daher gibt es diese Geschichten schon echt in meinem Haushalt. Und heute Morgen, weil ich mich beeilt habe, zum Beispiel meine intelligente Zahnbürste hat einen negativen Smiley gezeigt. Sie hat nämlich auch Augen und Mund, weil ich zu
kurz. Das ist natürlich hart. Ne?
Ich musste mich ja beeilen, ich war ja schon zu spät. Und so habe ich doch alles schon, was ich brauche. Ich habe einen Lichtschalter, der sozusagen mit App gesteuert ist. Ich habe nämlich, wenn ich Gäste habe, auf dem Dachboden, unten ist der Lichtschalter, oben kein, weil damals war das Dachboden. Und da kann ich per App, kommt da so ein Roboterfinger und der knipst den Lichtschalter an und aus. Also von daher, vieles, was da drin ist, gibt es schon und ich freue mich darüber. Und das nächste, was jetzt kommt, bestellt ist er schon in Thermomix 7 und der hat auch KI. Und da würde ich mir, wie gesagt, niemals die mexikanische Suppe kochen, wenn ich nicht den Thermomix hätte. Und ich stelle mir das so vor, dass ich ihm zurufe aus dem Auto raus, mach mir hier die nächste Tomatensuppe und sagt, ja, danke David für diesen tollen Auftrag. Ich bin dabei, wann kommst du denn? So in 20 Minuten, super. Bis dahin ist die Suppe frisch und fertig. Und deswegen freue ich mich über diese neue Welt und denke, dass diese Haushaltsgeräte uns auch das Leben einfacher machen, aber zügig uns auf die Nerven gehen, wenn sie mal nicht funktionieren.
Genau, das wäre nämlich auch noch meine Frage. Ist denn dann bei dir, bei euch im Haushalt, ist denn da der Kühlschrank dann der Leader, der Chef?
Ja, tatsächlich bin das noch ich, aber der Kühlschrank gibt mir wertvolle Tipps, auch Rezepte. Und zum Beispiel meine kleine Tochter, die malt da mit ihrem Finger auf diesem Kühlschrank so ein riesen Display und die malt da, statt dass sie die Wände mit Stiften anmalt, malt sie den Kühlschrank an und so. Also von daher ist der, ich sag mal, das ist zumindest der Babysitter-Chef und eben im Sinne von das eine oder andere kann der Kühlschrank schon, aber am Ende entscheide ich trotzdem, die Schokolade nachts da rauszunaschen. Das lasse ich mir nicht nehmen und da habe ich dann vielleicht sogar doppelt Spaß daran, weil ich das dann mache, während mein Co-Autor Jochen Werner seine Frau ein analoges Kühlschrankschloss vorgehängt hat, damit da eben nichts nachts lang geht.
So, das gute alte Schloss, ja. Sehr schön. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, dazu ein Buch zu machen? Weil ihr beide ja tatsächlich, klar, mit dem Thema Gesundheit, mit Diät, da kann man ja schon die Brücke herstellen, aber so diese Kreativität, so eine Geschichte, quasi so ein, ja, so die Familie Gastzugang sozusagen einmal auch in der Lebensrealität ankommen zu lassen, die finde ich ja schon richtig cool. Wie seid denn ihr auf die Idee gekommen?
Also die Idee ist daher gekommen, ich habe ja vorher schon 30 Bücher gemacht und muss sagen, das interessierte keinen. Und die Bücher, also Fachbücher, die heißen dann irgendwie digitale Medizin oder Future Skills oder sowas, da werden ein paar hundert von verkauft, also super. Aber das ist, sagen wir mal, schon so ein bisschen wie so eine Spezialität. Ne? Und ich wollte einmal, das war schon immer meine Bucketlist persönlich, einen TED-Talk halten, habe ich letztes Jahr gemacht, und einen Spiegel-Bestseller schreiben. Und da wollte ich einfach ein Buch machen, das maximal lustig ist, maximal alle Menschen betrifft. Wir haben da reingeschrieben, für alle Menschen unter 129 geeignet. Also gezielt auch Kinder ansprechen, Eltern, Ältere, Jüngere.
Unter 129.
Weil Jochen, unter 129. 129 Jahren, ja, weil Jochen Werner, Longevity und Arzt, sagt, bald werden wir Krankheiten chronifizieren, die heute tödlich sind, und werden 129 Jahre alt. Ja. Und deshalb wollten wir auf Nummer sicher gehen und jeden, der dieses Buch kaufen kann, auch ansprechen.
Ja.
Also Ziel dieses Buches war es, und ich meine, du kennst das ja, die Themen, mit denen wir uns täglich beruflich beschäftigen, interessieren halt einen ganz kleinen Teil dieser Menschheit. Und wir wollten mal rausgehen aus unserer Bubble, wie man so schön sagt, und ein Buch machen, das auch unsere Themen transportiert. Da gibt es auch Pflegeroboter und so weiter. Also auch unsere, aber auf eine ganz große Bühne, dass der normale Mensch hier vor der Contec-Bushaltestelle vielleicht auch mal auf die Idee kommt, so ein Buch in die Hand zu nehmen. Und das haben wir jetzt geschafft, weil wir jetzt in einer Woche 1300 Bücher verkauft haben.
Herzlichen Glückwunsch nochmal dafür. Und eine geheime Frage, aber wir sind ja unter uns. Habt ihr es selber geschrieben oder mit KI?
Tatsächlich 100% selber schon, weil mir wichtig auch ist, dass eine gewisse Qualität ist. Und ein Buch heute mit KI in einer Konsistenz zu schreiben, funktioniert noch nicht, weil eine KI, die fantasiert ja weiter. Und wir haben hier 20, 25 Charaktere. Und dass die auch so bleiben im Verlauf des Buches, wie am Anfang gedacht, das funktioniert zumindest nicht in der Qualität, wie ich es kenne, vielleicht irgendwann mal. Aber das Ding habe ich in New York und Jochen Werner vor Ort im Schichtdienst, wie in der Pflege, haben wir das wirklich Tag und Nacht mehrere Wochen geschrieben und haben dann sozusagen was, wo wir KI natürlich genutzt haben, war in dem Lektorat des Buches, zum Beispiel Diepel hier aus Köln. Und da haben wir es durchlektoriert und so weiter. Aber die Ideen als auch die Begriffe, ich habe zum Beispiel, die Charaktere haben alle so lustige Namen, Alliteration, Kühlschrank Kühlbert, wie gesagt, Pflegeroboter Pepe und so weiter. Da habe ich zum Beispiel eine KI gechallenged, ob sie bessere Namen findet, die sich, wie gesagt, mit den gleichen Buchstaben anfangen.
Und?
Ja, ich habe gewonnen. Keiner dieser Begriffe hat die KI einen besseren Vorschlag gehabt. Zeigt mir einfach, die menschliche Intelligenz ist dann doch noch überlegen.
Sehr gut. Vielen Dank. Bei deinen vielfältigen Aktivitäten ist mir auch, und ich muss dich dazu fragen natürlich, dein Podcast aufgefallen, der einen interessanten Titel trägt, nämlich der Proktologe Arsch voll Wissen. Wie kommt man denn um Himmels Willen auf so eine Idee, sowas zu machen?
Also das ist eben so, dass ich den Proktologen kennengelernt habe und da eben sehr schnell festgestellt habe, dass ich, also das ist ein ganz anderes Thema als Proktologie und extrem auch witzig. Und hier haben wir eben den Vorteil gehabt, dass wir uns kennengelernt haben und den ganzen Abend über dieses Thema gesprochen haben und er mich dann irgendwann fragte, da du kennst doch so viele Marketer und so viele Leute, kannst du denn nicht mal irgendwie mir empfehlen, wie ich als Proktologe, der sozusagen hinter den Kulissen arbeitet, auch mal mit meinem Thema andere Menschen kennenlerne? Und da war ich sofort Feuer und Flamme und dann kam mir sofort in meinem kreativen Marketinghirn dieser Titel Arsch voll Wissen in den Kopf und gedacht habe, weißt du was, ich mache es selber, wir machen das zusammen. Und so ist es entstanden und mittlerweile auch teilweise viral gegangen auf TikTok. Und das ist eines dieser vielen Spaßprojekte, die wirklich Leidenschaft drin ist, mit ganz anderen Themen. Ich habe super viel gelernt. Ich bin jetzt zum Beispiel kürzer auf der Toilette mit meinem Smartphone als vorher.
Also
weil es ist einfach ungesund, auf der Toilette zu sitzen, weil man eben da so ein bisschen durchhängt. Und da, wenn man da seinen LinkedIn-Post kommentiert und ähnliches, bleibt man länger da sitzen, als man müsste. Und das ist einfach ungesund. Weil jeder Mensch hat Hämorrhoiden, man kriegt keine Hämorrhoiden, jeder Mensch hat Hämorrhoiden, habe ich gelernt.
Mhm.
Aber um die muss man sich auch kümmern, ein bisschen Hämorrhoidenprävention betreiben.
Also im Hause Matusiewicz ist Toilette quasi handyfreie Zone?
Ja, nicht ganz geschafft, aber zumindest die Screentime reduziert, wie es so schön heißt.
Sehr schön. Danach kann nichts mehr kommen, hätte ich beinahe gesagt. Vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Ja, dass ich gar nichts mehr komme, weil ich hänge ja in diesem Plakat in A0 in der Proktologen-Arztpraxis. Das ist wirklich, auf meiner Bucketlist war es gar nicht vorher drauf.
Ach wirklich, das ist in der Arztpraxis?
Ja, in der Arztpraxis, 17.000 Patienten laufen da jetzt durch und sehen unser Podcast-Bild. Also ich bin jetzt sozusagen Teil einer Proktologie-Praxis und wirklich, da geht nichts mehr drüber.
Sehr schön.
Danke.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Super, mir auch.
Talk.